preisen dich. Wir preisen dich für die Liebe, die du uns schenkst durch Jesus Christus. Wir sind deine Söhne und deine Töchter, deine Geliebten. Halleluja, wir sind angenommen, eingetragen im Buch des Lebens. Wer kann und wer vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes? Wir preisen dich, ewiger Vater.
Halleluja, Vater, du gehst mit uns auf Schritt und Tritt, du begleitest uns und du führst die Deine auf rechter Straße um deines Namens willen. Herr, und so wie du mit deinen Emmaus-Jüngern gegangen bist, so gehst du mit uns heute und brichst das Brot, öffnest uns die Augen, schenkst uns Salbung, dass wir die Geheimnisse deines Wortes verstehen. Halleluja, und wir sind zusammengekommen in Jesu Namen. Wir segnen alle, die hier sind und alle, die unterwegs sind und alle, die noch in der Freizeit sind. Herr, deine Güte ist bei uns allen. Wir sind umgeben von dem Erbarmen des Herrn. Halleluja, segne uns. Halleluja, preis Gott. Haben wir noch einen Chorus? Ich möchte euch einladen zu den Gottesdiensten hier im Haus. Zuerst mal für morgen früh seid ihr herzlich eingeladen, 10 Uhr. Verschlaft nicht, Wecker stellen. Jemand ruft an, ich wäre gern bei euch gewesen, aber der Wecker hat nicht geklingelt. Dann nimmst du also einen zweiten Wecker oder den dritten. Okay, ich lade ganz herzlich ein für die nächste Woche. Wir haben dort ein gutes Thema. Gott macht einen Unterschied. Es geht die ganze Woche um den Segen Gottes. Wohl dir, wenn du unter dem Schutz des Höchsten bist, wenn du gesalbt und begnadigt bist. So, also morgen 10 Uhr ist das Thema, Gott macht einen Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Dem, der Gottes Weg geht und dem, der Gottes Weg nicht geht. Am Mittwoch ist das Thema, dann nütze deine Gaben um 16 Uhr. Ich denke, es ist wichtig, ein ganz wichtiges Thema. Du hast Talente, du hast Fähigkeiten, du hast Mittel, du hast etwas. Oder es gibt niemanden, der unbegabt wäre. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der unbegabt ist. Weißt du, wenn du nicht deine Gaben gebrauchst, dann hast du plötzlich zwei linke Hände mit einmal. Also es ist wichtig, dass du deine Gaben gebrauchst und entwickelst. Und du kannst mehr, als du dir denkst und zumutest und zutraust. So, ich möchte dir Mut machen, diesen Gottesdienst zu besuchen, soweit es geht. Dann am Freitag nächste Woche, was Gott dir sagen möchte. Möchtest du wissen, was Gott über dich denkt, was er dir sagen würde und möchte? So, wir wollen auf Gott hören am Freitag. Dann am Samstag nächste Woche, was erwartet die Überwinder? Am Sonntag früh nächste Woche, nicht diese Woche, nächste Woche, da haben wir das Thema, Gott zeltet unter uns und abends haben wir einen Segnungs- und Salbungsgottesdienst und ich habe ein ganz tolles Thema, verschieb deine Probleme. Weg damit, verstehst du? Verschieb deine Probleme, ist ein Geheimnis. Jesus sagt, oder Petrus schreibt, werft eure Sorgen auf ihn. Wir wollen also lernen, unsere Probleme zu verschieben, davonjagen. Wir sollen unsere Feinde aus dem Land jagen, aus unserem Leben, aus Kanaan, die Israeliten damals, die Kanaaniter. Heute Abend, wir wollen uns über Segnungen Gedanken machen. Seine Segnungen machen dich reich. Und ich lese in Sprüche 10, 22, der Segen des Herrn macht reich ohne eigene Mühe. Also eigene Mühe fügt nichts bei dem Segen Gottes. Also der Segen Gottes macht reich und eigene Mühe kann ihm nichts beifügen. Du kannst dich noch so viel abmühen, wenn Gott nicht segnet, ist alles vorbei. So, der Segen Gottes verändert unser Leben. An dem Segen Gottes ist alles gelegen. Unser Leben ist geprägt von Sorgen. Und ich möchte dich einladen, jetzt schon, verschieb deine Probleme. Ich möchte dich einladen, ja, verschieb deine Sorgen. Unser Leben ist geprägt von den Gedanken, was werden wir essen? Schon von morgens früh, wenn ich aufstehe. Was kochen wir? Was haben wir? Was haben wir nicht? So, wo werden wir wohnen? Die Berliner ziehen dauernd um, ich muss meine Adressen ständig ändern, weil die immer woanders wohnen. Was werden wir uns anziehen? Du stehst da und du überlegst, was ziehe ich heute an? Zu der Party, zum Gottesdienst oder zum Arbeiten, was ziehe ich heute an? Du machst dir Sorgen und Gedanken, wie geht es mit mir weiter? Wer soll das alles bezahlen? Und ich habe eines festgestellt, du kannst dir Sorgen, so viel du willst, verändert es nichts. Im Gegenteil, du kriegst nur Kopfschmerzen. Es geht dir schlecht und hast Stress und so weiter. Unsere Sorgen lösen nichts, genauso wie dort im Sprüche heißt, und eigene Mühe fügt dem, was Gott gibt und was wir tun müssen, was dran ist, nichts bei. Also nichts bei, es bringt nichts. Sorgen sind wirkungslos. Wir müssen planen, das ist ganz gewiss, ich muss meinen Tag einteilen, aber sich sorgen, den Kopf zu zerbrechen, sein Leben zu beschweren, das ist nicht der Wille Gottes. Der Segen des Herrn löst alle unsere Sorgen. Herr, segne mich. Unser Gebet sollte sein, wenn wir morgens aufstehen, Herr, segne mich, und dann gehe ich los mit dem Bewusstsein, Gott hat mich gesegnet, Gott hat mich berührt, der Segen des Herrn ist mit mir da, und der Segen Gottes löst die Wolken, so wie die Sonne die Wolken auflöst oder taut das Eis und bricht alles durch. Und sobald die ersten starken Sonnenstrahlen im Frühjahr kommen, bricht aus der Natur alles hervor. Durch den Segen Gottes gehen unsere Rechnungen auf, unsere Pläne, unsere Ideen und so weiter. Der Segen Gottes ersetzt unsere Sorgen. Weißt du, einfach, Herr, segne mich, segne mich, Herr, segne mich, Herr, segne mich. Dein Gebet sollte nur so ein Hilfeschrei sein, Herr, segne mich. So wie wir als Sünder, wir sind ja keine Sünder mehr, wir sind Begnadigte. Herr, erbarm dich meiner, erbarm dich unserer. Der Segen Gottes demontiert deine Sorgen, baut die Sorgen ab, Stück für Stück. Baut den Stress ab, ich bin gesegnet. Ich stehe unter dem Segen Gottes, meine Mahlzeit ist gesegnet, und wenn ich sogar wenig esse, das Wenige ist gesegnet oder wenig habe. Ich habe George Popov, einen Bruder hier bei mir mal gehabt, der hat erzählt, in Neukölln lebte er, es war im Krieg und sie haben kein Brot mehr gehabt, und so wie der Bruder war einfach in seiner Gutmütigkeit, sagt, Geschwister, kommt zu mir zum Essen, ich bin Pastor. Und es war Krieg und die Leute hatten nichts zum Essen. Und dann seine Frau, Gerda, glaube ich, hieß sie, dann sagte, George, was hast du dir gesagt? Wir haben nur noch so einen Kanten, Knirzte, oder wie nennt ihr das? So ein Brocken Brot, nur noch übrig. Und wir können nicht die Gäste bewirten, was macht man? Nein, sagte, ach weiß, wir kriegen biblische Zustände. Hatte das Brot genommen, Hände draufgelegt, gesegnet, und sie sind satt geblieben. Und als die gingen, war immer noch so viel Brot da. Der Segen Gottes macht reich ohne Mühe. Der Segen Gottes, der verschont dich vor dem ganzen Stress, in dem die Menschen heute drinstecken. Ungläubige Menschen können mit dem Segen Gottes natürlich nichts anfangen. Auch viele Christen können mit dem Segen Gottes nichts anfangen. Die verstehen nicht, wenn wir sagen, ich lasse mich von Gott segnen. Segnen heißt sich mit Gott belegen lassen, Gott über sich haben. Ungläubige rechnen mit allem, bloß nicht mit dem Segen Gottes. Sie rechnen mit dem Horoskop, dem Schicksal, dem Glück und so weiter, aber nur nicht mit dem Segen Gottes. Rechne vielmehr mit dem Segen Gottes. Der ist viel mehr wert als Sonnenschein, ein gutes Wetter. Die Kommunisten haben gesagt, ohne Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Aber du hast gesehen, da ist nichts gelaufen drüben. Die sind bankrott und haben sich ruiniert. Weißt du, wenn Gott nicht mitmacht, Gott kann mit wenig viel bewirken. Als wir gläubig wurden, mein Vater, wir hatten so ein Grundstück, Landwirtschaft, so Nebenerwerb. Und mein Vater hat immer die Gewohnheit gehabt, bis die Mutter gekocht hat, ist er noch aufs Feld gegangen, ob das Gemüse gut steht, Karotten oder was er auch war. Und ich sehe meinen Vater öfters über den Acker gehen und einfach so segnen, die Hände und so weiter. Und wir waren verblüfft, wir hatten gute Kartoffeln, gute Ernten. Und der Bauer, der Großbauer, der nebenan sein Grundstück hatte, der sagte, die dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln. Wir waren nicht so dumm, wir haben uns segnen lassen. Und der Bauer, der hat gedüngt und hat alles gemacht, und seine Kartoffeln waren kümmerlich und hat sich aufgeregt. Wir hatten große Kartoffeln, wir haben von dem Wenigen mehr geerntet, wie von seinem Grundstück. Später, nachher, nachdem ich darüber nachgedacht habe und mal darüber meditiert habe, ich habe rausgekriegt, was da los war. Der hat gedüngt, sein Grundstück war auf dem Hang. Es hat geregnet und der ganze Segen, die ganze Düngerei kam zu uns. Gott sorgt, dass der Gerechte gesegnet wird. Dass der Gerechte mehr hat als der andere. Und er kann schimpfen. Was macht er? Wir haben nichts gestohlen von ihm, aber die Natur hat uns gegeben. Der Segen Gottes. Und ich lese im Gilgamesch-Epos, das hat mich so fasziniert, da heißt es vor unserer Zeit, also vor der Sintflut, da hat man einmal gesät und 40 Jahre geerntet. Das ist der Segen Gottes. Und ich habe entdeckt, wenn du unter dem Segen Gottes bist und wenn wir in der Ewigkeit eines Tages sind, dann werden wir nur einmal sehen und ewig ernten. Einmal sehen und ewig ernten. Guter Gedanke. Aber das machen wir die nächsten Tage weiter oder vielleicht auch heute noch ein bisschen. So wie ohne Sonne nichts wächst und ohne Sonne nichts aufgeht und ohne der Sonne nichts reift und ohne der Sonne nichts Vernünftiges gedeihen und entwickeln und wächst und so weiter, so ist auch ohne den Segen Gottes. In Prediger Kapitel 1, 13 bis 14, Vers 18, da heißt es, ich ergab mein Herz die Weisheit zu befragen und mich bei ihr zu erkundigen über alles, was unter dem Himmel getan wird. Und das, dann hat er festgestellt, der Prediger hier, Salomo wahrscheinlich, dass es eine leidige Mühe, die Gott den Menschenkindern gegeben hat, dass sie sich damit plagen sollen. Und ich betrachtete alle Werke, die unter der Sonne gemacht werden, und siehe, es war alles eitel und ein Haschen nach Wind. Denn wo viel Weisheit ist, ist auch viel Ärger. Und wer sein Wissen vermehrt, der vermehrt seinen Schmerz. Der Segen Gottes ist es, sich hinsetzen und sich von Gott inspirieren zu lassen. Das Schicksal der Welt ist, man macht sich Sorgen, man grämt sich und so weiter. Und was sagt der Herr? Schaut die Lilien auf dem Felde an. Schaut die Ameise an und so weiter, diese kleinen Tierchen, was sie, wie sie alles funktionieren. Und sie leben doch und ihr himmlischer Vater versorgt sie doch. Hat man einen Hund schon mit Sorgen gesehen? Der läuft und holt sich, was er braucht. Hat kein Geld, kein Rucksack. Hast du einen Hund schon mit dem Rucksack gesehen, wie der auswandert und über Lande zieht? Aber wir machen uns als Menschen Sorgen. Und deshalb sagt der Herr, nehmt nichts mit. Es wird euch gegeben werden. Sorgen ist, ich muss denken, ich muss planen, ich muss was unternehmen, ich muss was mitnehmen, ich muss was unternehmen und so weiter. Aber der Segen ist ausbalanciert sein in Gott. Er ist ausgewogen und der Segen gleicht aus und er will unseren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Unseren Mangel, mein Mangel. Du musst zwar einteilen, das ist wichtig, du musst ordnen, du musst verantwortlich wirtschaften und haushalten, das ist alles okay und nötig, aber du kannst noch so gut haushalten, noch so dein Geld einteilen, dein Hartz IV und was sonst noch, vielleicht Hartz VII mal eines Tages. Das musst du so einteilen und es reicht doch nicht. Und da gibt es andere, die haben nichts und Gott segne sie doch. Und Gott segne sie doch und sagt, schaut an die Tiere. Und wir sollten vielleicht von den Tieren einiges lernen. Die Spatzen, den Sperling. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie haben keine Scheunen, kein Silos, nichts. Und Gott versorgt sie doch. Je mehr du hast, desto mehr Ärger hast du. Also du bist erst richtig glücklich, wenn du ganz wenig hast, dann bist du ganz von Gott abhängig. Lass sie sagen, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen, weiß ich. Bis du sie verheiratet hast, bis du da unter Pantoffeln hast und ein Dach und Schürze und ja, was das Sorge ist. In 2. Korinther Kapitel 12, Vers 7, und da sagt Paulus hier, und damit ich mich der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, ich muss vorstellen auch, je mehr du weißt, desto mehr Ärger hast du. Am besten sind die Dummen. Am besten sind die, die nichts wissen. Am besten sind diejenigen, die sich am wenigsten Gedanken machen. Und der zu viel weiß, der stirbt zu früh. Der hat zu viel gewusst, so ein Spion. Der hat zu viel gewusst, deshalb wurde er umgelegt. Deshalb sagt Paulus hier, damit ich mich der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir für das Fleisch ein Pfahl gegeben. Ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Du fragst, warum habe ich so viel Ärger? Damit du schön unten bleibst und schön immer von der Gnade Gottes abhängig wirst und bleibst. Sorgen sind also Engel Satans, also nicht Engel Gottes. Sorgen sind Engel Satans, die dafür sorgen, dass es dir nicht so gut geht. Und dass es dir nicht so wohl wird. Und dass du nicht zu weit über dich selbst hinauskommst. Du guckst raus und schon passiert wieder was. Die Sorgen sorgen dafür, dass du immer schön demütig bleibst. Schön unten auf dem Teppich. Damit dir das nicht gleiche passiert, was dem Teufel passiert. Dafür sind die Sorgen da. Es muss ein Engel Satan sorgen, dass du nicht zu stolz wirst. Guck mal an. Und in dem Moment, wo du sagst, guck mich mal an, wie gut das dafür geht, wie schön ich bin, wie herrlich alles ist, beginnt das Altern, beginnt das Absteigen, beginnt die Krankheit auch. Satan schlägt uns mit Fäusten. Am glücklichsten bist du, wenn du jeden Tag aus der Hand Gottes nimmst und dich beschenken lässt und sagst, der Vater, ich danke dir, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Dieser Geist der Gelassenheit ist ein Geist des Segens. Wir werden ja eine ganze Woche Segenstage vor uns haben und ich lade euch jetzt schon ganz, ganz herzlich ein, vom 2. September bis zum 7. Und da werden Themen sein, am Segen Gottes ist alles gelegen. Bei Gott ist alles möglich. Gott kann sogar aus nichts viel machen. Aus Wasser konnte er Wein machen. Aus deiner Verlegenheit kann er das Beste, das Optimalste machen. Der Segen Gottes ist eine Offenbarung Gottes. Das wird so einer dieser Themen sein. Und dann, Gott kümmert sich um seine Leute. Wenn du sein Kind bist, darfst du hundertprozentig wissen, ich werde nicht verlassen. Ich sah den Gerechten nie nach Brot betteln. Psalm 23, mir wird nichts mangeln. Und dann am Sonntag, den 7. September, werden wir die Ergebnisse des Segens sehen und dann, wie man den Segen genießt. Der Segen muss auch genossen werden. Und Gott gibt dir so viel, was du brauchst. Er gibt dir nicht für morgen. Das Manna fiel jeden Tag frisch und musste jeden Tag frisch aufgesammelt werden. Der Segen Gottes muss jeden Tag frisch aufgelesen werden. Also ich kann jetzt nicht studieren für die nächsten 5 Jahre, so es wird mir von Augenblick zu Augenblick gegeben. Und du denkst, jetzt muss ich Vorrat sorgen. Und wenn du dir zu viel Vorrat sorgst, wirst du bald sterben. Denk an den reichen Kornbauer. Oh, liebe Seele, du hast jetzt Vorrat für viele Jahre. Und was ist passiert? Heute Nacht wird man deine Seele fordern. Und was wird das sein, was du bereitet hast? Also, wenn du nur sammelst und sammelst, was nützt es, sagt uns die Bibel, wenn man die ganze Welt gewinnt und Schaden nimmt an seiner Seele? Gott gibt dir immer so viel, was du verarbeiten kannst. Was du vernaschen, verbrauchen und so weiter kannst und so weiter. Und was du zu viel sammelst, das verdirbt und richtet dir sogar noch Schaden an. Deshalb, Gott erlaubt uns nicht, dass wir groß auf Vorrat anlegen. Deine Vorräte, die kannst du dir sparen. Und ich habe festgestellt, dass all die Vorräte, die man irgendwo angesammelt hat, den Leuten nicht viel gebracht haben. Leute, die für den Krieg vorgesorgt haben, Wasser vorgesorgt haben, Mehl und Reis und Öl und so weiter, so Notvorrat, die Not ist nie gekommen. Und deine Vorräte, ich kenne Leute, die haben ganze Scheunen voll mit Vorräte angelegt. Das bringt nichts. Gott gibt dir jeden Tag neu. Deshalb wird uns im Vater unser gelehrt zu beten und unser tägliches Brot gib uns heute oder richtig übersetzt täglich. Täglich ein Wort von Gott, täglich was zum Essen und täglich muss Gott dir zeigen, was du essen solltest. Wir essen so viel ungesegnete Mahlzeiten oder ungesegnete Nahrung. Die meiste Nahrung ist nicht gesegnet, ist nur kommerziell produziert, da irgendwo in einer Firma ist nicht gesegnet. Und andere, wo du glaubst, dass gesegnet werden, ist besprochen, ist okkult. Das ganze Demeter-Zeug und so weiter, alles besprochen, dann nach Mondenschein und nach Mitternacht geerntet oder um Mitternacht bei Mondschein geerntet und so weiter, ist alles Hokuspokus. Du brauchst gesegnete Nahrung. So, dass ich mich nicht überhebe, dass du immer schön unten bleibst. Der Segen Gottes macht dich wirklich reich und das ist der Beistand Gottes. Dass der Herr dir sagt, das sollst du heute essen. Viele Leute, die sind nicht gesund, die ernähren sich auch nicht richtig, weil sie nicht Gott fragen, was soll ich essen? Was soll ich trinken? Die machen sich selber Gedanken und dann setzen sie ihren Kopf durch, das schmeckt mir heute. Nein, nicht das, was dir heute schmeckt, sondern was ist nötig für deinen Körper, für deinen Geist und für deine Seele. In Epheser Kapitel 1, Vers 3 heißt es, gepriesen sei der Herr, der uns mit allerlei geistlichen Segen gesegnet hat. In den geistlichen Regionen. Also es reicht nicht aus, dass du nur irdisch gesegnet bist, materiell, mit Finanzen, mit Euro. Nein, du solltest auch mit allerlei geistlichen Segen gesegnet werden. Und ich sag dir eines, so wie du geistlich gesegnet bist, so geht's dir wirklich. Wenn du geistlich glücklich bist, friedevoll, ausgeglichen, harmonisch, wenn du innen drin, ja, die Freude am Herrn hast und das ist deine Stärke dann. Gepriesen sei der Herr, der uns mit allerlei geistlichen Segen gesegnet hat, in den geistlichen Regionen. Wie sieht es bei dir in den geistlichen Regionen aus hier? In irdischen Regionen, da ist es alles wohlgeordnet vielleicht. Aber wie sieht es in den geistlichen Regionen? Wie sieht es in deinem Gebetsleben? Wie sieht es in deinen Beziehungen zu den anderen Mitmenschen? Weißt du, was nützt es, wenn du zu Gott gutes Verhältnis hast, aber zu deinem Nachbarn um die Ecke oder zu deinen Freunden oder seiner Verwandtschaft überhaupt gar keine Beziehung hast? Die stinken, die mit denen möchte nichts zu tun haben, pfui, und so weiter und meidest und du wunderst dich, warum du nicht glücklich bist oder denen nicht vergeben hast. Gesegnet in allen in den geistlichen Regionen. Und wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten. Wie sieht es in deiner geistlichen Region aus, um dich herum, in der unsichtbaren Welt? Der wahre Segen Gottes beginnt in den himmlischen Bereichen. Der himmlische Segen kommt zuerst dort. Und dir soll so gehen, schreibt der Apostel Johannes, dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Wenn du eine Seele sagen kann, mir ist wohl in dem Herrn, dann geht's auch woanders nachher wohl. Geht's in deinem Magen wohl, geht's in deinem ganzen Körper, in deinen ganzen Zellen, in den Nerven wohl. Und ich denke, in den geistigen Regionen, vielen Leuten geht es in den geistigen und geistlichen Regionen gar nicht wohl. Deshalb der hohe Blutdruck, deshalb der Stress in den Nerven, dass man nervös ist, dass man sich nicht konzentrieren kann, weil in den geistlichen Bereichen, du musst immer anders denken, Menschenskind, wenn ich das nur vergessen könnte, du wirst immer wieder erinnert und der Teufel ist ein Ankläger und immer wieder diese blöden, dummen Gedanken, dir geht's nicht gut. Wenn du in den geistlichen Regionen gesegnet bist, dann konzentrierst du dich auf Gott und links und rechts, naja, lass doch die Leute machen. Ich möchte dem Herrn nachfolgen, ich möchte dem Herrn gefallen, ich möchte dem Herrn wohltun. Psalm 1, wir kennen alle diesen Psalm 1, damit beginnt alles, damit beginnt Anbetung, damit beginnt der Lobpreis, damit beginnt der Gottesdienst, damit beginnt alles. Ohne den Segen Gottes läuft nichts. Da heißt es im Psalm 1, der Mann ist gesegnet, wohl dem Mann, wohl der Frau, wohl dem Menschen, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Das ist Segen. Da fängt der Segen an, dass du nicht wandelst im Rat der Gottlosen. Und die meisten Leute wandeln im Rat der Gottlosen. Herr Professor hat's gesagt. Herr Doktor hat's gesagt. Der Pastor hat's gesagt. Der Chef hat es gesagt. Das ist alles nichts anderes wie Rat der Gottlosen. Was sagt der Boss im Himmel? Was redet er? Und Jesus hat einen Namen, einen Spitznamen, Wunderrat. Hast du schon ihn gefragt? Der ein Wunderrat hat, immer ein Rat für ein Wunder, Wunderrat. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Der Segen kommt nur, wenn du nicht im Rat der Gottlosen wandelst. Auf wen hörst du? Auf Gott oder die Gottlosen? Und Gottlose können sogar fromme Brüder und Schwestern sein, Schriftgelehrten und Pharisäer, die nicht mit Gott verbunden sind. Los von Gott. Heiden. Und Atheisten sind, die noch nie an Gott geglaubt haben. Aber Gottlose sind Menschen, die mal eine Verbindung zu Gott hatten, aber diese Verbindung unterbrochen wurde. Und wir haben mehr Gottlose in unserer Umgebung, als wir glauben und denken. Gottlose, die mal im Herrn standen, die mal den Herrn von allen ihren Kräften liebten, für Gott brannten, die erste Liebe standen. Aber dann ist es alles so flach geworden. Das sind Gottlose, die erste Liebe verlassen haben. Die sind zwar sehr super aktiv, machen sehr viel für den lieben Gott angeblich, aber Gott sagt, ich will das Geplärr ihrer Lieder nicht und ich will das alles gar nicht haben, sondern das Herz, zerreißt nicht eure Kleider, sondern zerreißt eure Herzen. Gottlose sind also, die sich von Gott abgenabelt haben und ohne Gott machen und ohne Gott zu fragen, beraten die Leute, Rat der Gottlosen. Weißt du, normalerweise, wenn du ein Problem hast, solltest du zu einem Menschen gehen und dieser Mensch sollte sagen, so lass uns auf die Knie gehen und Gott suchen. Lass uns den Herrn befragen. In der Bibel wurde immer Gott befragt. Und nicht, was sagt uns das Buch, was sagt uns das Rezept, was sagt uns diese Methode oder so weiter. Und dann Rat der Gottlosen. Es gibt so viel Berater, die dich in die Hölle bringen. Fromme Berater, christliche Berater, sogar Lebensberater. Die wahre Beratung geschieht durch den Heiligen Geist. Er ist der Lebenshelfer und Tröster und Beistand und uns, der uns erinnert. Oder, weißt du, Rat der Gottlosen, da kannst du ein Traumbuch nehmen und da stehen manche gute Gedanken irgendwo, wo es ein paar Mal passiert ist und sagen, ja gut, das ist das und das. Aber das Rat der Gottlosen, Gott handelt immer individuell. Dein Problem ist etwas Außergewöhnliches. Das Problem, das du hast, hat sonst keiner auf der Welt. Auch wenn das vielleicht tausendmal vorkommt. Denn du bist etwas Besonderes. Und deshalb brauchst du auch eine besondere Lösung. Rat der Gottlosen ist so nach Schema F. Alle gleich. Alle ähnlich, so nach Muster, diese Gleichmacherei. Bei Gott gibt es auch in der Seelsorge keine Gleichmacherei. Ich kann nie einen Rat, was bei einem funktioniert hat, kann es bei anderen noch nicht funktionieren. Und wenn ich das, was ich beim anderen gut funktioniert und angewendet fand und wirklich klappte, und dann bei dir anwende, ist es Rat der Gottlosen, wenn Gott mir das nicht zeigt. Und ich habe festgestellt, in der Seelsorge, es hilft nur, wenn Gott uns inspiriert, wenn Gott uns zeigt, das ist ein Rat Gottes, alles andere, auch wenn ein Pastor und so weiter, vielleicht guter Pastor, dir etwas ratet, aber er hat nicht Gott gefragt. Rat der Gottlosen. Oder Gott, einfach so, ja, ich denke, das ist gut, mach das, das wird nicht schaden, probier's. Wenn ich nur dir so Tipps gebe und sage, probier's, ist Rat der Gottlosen. Oder was du gerne machen möchtest, brauchst gar nicht den anderen. Weißt du, du bist auch mal ein Gottloser, wenn du etwas tust, ohne Gott gefragt zu haben. irgendwo hinfährst, ohne Gott gefragt zu haben. Ohne, oder du was irgendwo hingehst, wo Gott dich nicht gesandt hat, bist ein falscher Prophet. So einfach ist, geht das. Also Rat der Gottlosen. Wenn du irgendwo hingehst, ohne Gottes Auftrag, ohne Gottes Sendung, ohne Gottes Führung, bist ein falscher 50er. So, noch tritt auf dem Weg der Sünder. Natürlich wird es immer schlimmer. Die Sünder, die rebellieren gegen Gott. Und Sünde ist immer Rebellion gegen Gott. Also vielleicht machst du manches aus Rebellion gegen Gott. Ich kenne Leute, die auch hier in Berlin, die einfach nicht auf die Eltern hören wollten und einen, den schlimmsten Sünder, Säufer, Analphabeten geheiratet hat. Und dann nachher hat man sich gewundert, warum ist das Leben eine Hölle gewesen. Und hat immer gebetet, lieber Gott, lass den Mann sterben. Dann ging es dann so weit. Und er ist auch gestorben, hat sich zu Tode gesoffen. Aber zuerst einmal aus Protest. Alles, was du aus Protest machst, aus Protest gegen den Pastor, aus Protest gegen irgendeine Autorität in deinem Leben, aus Protest gegen die innere Überzeugung, ist Rat der Gottlosen oder Weg der Sünder. Aus Protest, du weißt, Gutes zu tun und tust es nicht. Noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Also der Segen, wir können uns den Segen selbst vermasseln. Und wir bestimmen, ob wir Segen oder Fluch haben in unserem Leben. Noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Naja, weißt du, wir haben es überlebt. Tausende von uns haben überlebt. In der Hölle ist nicht so heiß. Also wir werden schon aushalten und verkraften. Und du siehst, das sind Spötter. Es wird nicht so schlimm. Es ist nichts passiert. Guck mal, ich bin einmal, habe einmal gesündigt, zweimal gesündigt, bin nicht gestorben. Fünfmal gesündigt schon und so weiter. Und man sündigt immer wieder. Spötterei. Gotteslästerung. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen und ihn unnötig auf die Probe stellen, ihn unnötig herausfordern. Psalm 1, da steckt unheimlich viel drin. Sondern hat Lust, und da ist der gesegnete Mann, sondern hat Lust an dem Gesetz des Herrn und an seinem Gesetz denkt Tag und Nacht. Gesegnet ist der Mann, der sich immer für Gott interessiert, immer nach Gott fragt, immer Gott sucht, was sagt der Herr, was denkt der Herr, was meint er und sein Leben nach Gott ausrichtet. Sein Tagwerk mit dem Wort Gottes beginnt, und es ist gut, dass du dein Tagwerk mit dem Wort Gottes beginnst. Damit beginnst du mit dem Segen. Herr, gib mir heute ein Wort. Egal, was heute kommt. Ich mache das heute immer, oder ich mache das für mein Leben. Ich bete morgen und sage, Herr, gib mir ein Wort. Und dieses Wort lese ich allen Leuten vor, was Gott mir gegeben hat. Und das, was mich gesegnet hat, kann auch den anderen segnen. Ich gebe einfach weiter. Und ich sage, mich hat es gesegnet, dieses Wort. Das hat mich tief berührt, dieser Gedanke, und das gebe ich einfach weiter. Das, was dich nicht berührt, hat dich auch nicht gesegnet, was nicht zum Nachdenken dich bewegt hat. Gesegnet ist der Mann, der Mensch, der seine Wurzeln in Gott hat, seine Kraft aus Gott schöpft. Das ist das Geheimnis des Segens. Herr, du und ich, wir beide, wir kriegen das schon hin. Hilf mir, Herr. Für den Gott seine Kraftquelle ist, bei dem Gott an erster Stelle steht, dieser Mensch ist ein gesegneter Mensch. Der Segen Gottes ist der Schlüssel zu einem glücklichen, überfließenden und lebenswerten Leben. Wer Gott an erster Stelle in seinem Leben setzt, der kann sich verwirklichen, seinen Lebenstraum verwirklichen. Und ich sage dir, teste, wenn du es nicht glaubst, okay, dann sagst du, Bruder Matthäus, das hat gelogen. Aber teste, wenn du Gott an erster Stelle setzt, dann wird alles andere zufallen in deinem Leben. Du entrinnst alle Tyrannei. Du wirst wie bei Nacht und Nebel, du wirst von jedem fremden Joch plötzlich befreit. Du weißt gar nicht, wie ist es mir passiert, wie bin ich da rausgekommen. Irgendwie plötzlich lebst du draußen in der Freiheit und bist an der frischen Luft gelandet. Wenn Gott an erster Stelle in deinem Leben ist, kann das Negative dich nicht angreifen. Was es auch immer ist, du lebst einfach glücklich. Du dankst für jede Situation, nimmst alles aus der Hand Gottes. Du bist nicht mehr kompliziert. Die meisten Leute sind so kompliziert. Du weißt gar nicht, wie du die anfassen sollst, so und so. Nein, du bist da happy einfach. Du legst nichts auf die Goldwaage und wiegst ab. Nimmst nichts krumm. Vielleicht habe ich es nötig. Als David mit Dreck beworfen worden ist, dann hat er Joab wollte den guten Mann umbringen und sagte, nein, nein, lass es. Vielleicht hat Gott ihm gesagt, er soll mich mit Dreck bewerfen. Also, verstehst du, also, dann nimmst du es alles aus der Hand Gottes. Wenn Gott an erster Stelle in deinem Leben steht, dann hast du das Leben im Griff. Wenn du Gott an erster Stelle in deinem Leben hast, hast du Kraft, denn du weißt, ich habe Rückendeckung und Rückenwind und ich bin von hinten gesteuert und werde von Gott von hinten geleitet und von einer mächtigen Hand gehalten, egal was da passiert. Also ich kann mich weit hinauslehnen. passiert mir nichts, ich werde immer abgefangen. Du lebst ein Leben des Überflusses, trotz vieler Begrenzungen. Dann segne es einfach. Ich habe schon mit meinem Auto gebetet und weißt du, ich habe gedacht, wenn ich für alles Mögliche beten soll und ich bin unterwegs und ich merke, ich habe kein Benzin mehr im Tank oder habe schon Reserve gestellt und plötzlich macht gluck, gluck, gluck. Ich habe gesagt, mein Gott, und ich muss, und es ist nachts 1 Uhr und die nächste Tankstelle ist weit und breit nicht zu sehen. Also wird auch gar keiner kommen, das wusste ich, ich kannte die Strecke. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich bin ausgestiegen, ums Auto rumgegangen, zum Benzintank und gesagt, lieber Heiland, so, ich lege jetzt meine Hände auf den Tank und du kannst, wenn du Wasser in Wein verwandeln kannst und die 5 Brötchen vermehren konntest und die 2 Fische vermehren konntest, vermehre mein Benzin im Namen Jesu. Und das hat auch schon gegluckt. Und dann gehe ich rein, drehe den Schlüssel um und sage, schlimmer als stecken bleiben kann mir nichts passieren. Im Namen des Herrn. Und fahre los bis zur Haustüre. Blub. Hat das Auto den Geist aufgegeben. Blub. Du kannst segnen. Teste Gott in Krisen. Du kannst nur Gott kennenlernen, nicht auf der Halleluja-Höhe, oben auf dem Olymp, irgendwo über Wolken weit in der Herrlichkeit. Du erlebst Gott in Krisen, in Nöten, in Engpässen, in Schwierigkeiten. In der Wüste erlebt man Gott. Gott ist ein Gott, der sich in der Wüste offenbart. Im dunklen Tal. So eine Kluft, wo kein Ausweg mehr ist. Gott offenbart sich in ausweglosen Situationen. Dort musst du Gott kennenlernen. Und mit Gott durchbrichst du die Enge. Und zwar durch den Segen Gottes. Wie bist du nach Hause gekommen? Und so weiter. Und weißt du, du sparst Benzin bei diesen teuren Preisen. Vielleicht sollten wir lernen, viel mehr unter dem Segen Gottes zu fahren, dass unser Auto nicht so viel verbraucht. Es wird vielleicht kommen, der Tag, dass Gottes Kinder eine Methode entwickeln, wie fahre ich länger? 500 Kilometer, 1000 Kilometer, wie komme ich weiter? Mit wenig. Und Gott will uns lehren, mit wenig viel zu bewirken. Das ist der Segen Gottes, mit wenig viel zu bewirken. Ein gesegneter, glücklicher Mensch ist ein Mensch, der in Harmonie mit Gott lebt. Einfach mit Gott ausbalanciert. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Gott wird mich aus dieser Situation herausholen. Mein Erlöser ist nicht nur, dass er mich von Sünden erlöst. Das hat er in 5 Sekunden gemacht, mich von den Sünden zu erlösen. Ich habe noch andere Probleme als Sünden. Und der Herr Jesus ist für viel mehr zuständig als nur für meine Sünden. Er löst mich von der Macht des Bösen. Und weißt du, der Böse möchte mich fertig machen. Der Böse möchte mich lähmen. Der Böse möchte mich müde machen. Der Böse möchte mich blind machen. Erlöse uns von dem Bösen. Das ist also Segen, wenn du plötzlich den nicht mehr im Rücken hast. Hinter dir oder neben dir oder vor dir. Lerne die Segnungen Gottes zu empfangen. Und eines der Schlüssel, um die Segnungen Gottes zu empfangen, ist die Salbung. Salbung ist der Schlüssel zum gesegneten Leben. Erst die Salbung macht dich zum Segensträger. Ohne Salbung machen wir alles kaputt, zerstören alles. Und erst die Salbung macht uns funktionstüchtig, gibt uns plötzlich Ideen, was du hier machen kannst. Ich habe als Pastor, bin ja kein Millionär, will auch gar keiner werden. Und ich wüsste schon, die Millionen richtig einzusetzen, wenn ich eine hätte. Das ist kein Problem, aber ich habe meistens Autos so vom Flohmarkt gekauft, als junger Pastor, so vom Autokino. Und dann habe ich ein Auto gekauft, ganz billig, aber das sah gut aus. Dann hat der Verkäufer gesagt, also der hat Anlasserprobleme, das kostet so und so viel mit dem Anlasser. Aber wir haben einen Trick und hat mir den Trick gezeigt, was man macht, mit dem Schraubenzieher anzulassen. Und wenn das Auto lief, dann lief es. Und so bin ich tausende von Kilometern gefahren. Ich habe kein Geld gehabt, um Anlasser oder teure Reparaturen zu kaufen. Einfach aussteigen. Weißt du, wenn du den Segen Gottes hast, bemühst du dich auch, dann bist du nicht so stolz, bei der Garage anzufahren, einfach Schraubenzieher anhalten, so kurz schließen und das Auto läuft. Und es ist gelaufen, und wo ich immer hinkommen wollte, bin ich hingekommen. Du siehst, armer Pastor. Ich musste lernen, mit wenig und billigen Sachen auszukommen. Meistens dann habe ich gesagt, ich diene Gott, ich lasse mich nicht unterkriegen, und wenn wir auch keine Millionäre sind, aber wir dienen Gott, dann habe ich ein Auto gehabt, verkauft, billigeres gekauft, davon gelebt, diese Distanz wieder weitergefahren, dann wieder verkauft und dann wieder ein anderes gekauft und so weiter. Und Gott hat uns durchgeholfen. Weißt du, der Segen ist, dass wir nicht stolz sind, Die meisten Leute sind so stolz, deshalb funktioniert bei denen nichts. Na, solange wir nicht Mercedes haben, können wir Gott nicht dienen. Nein, du solltest Gogomobil fahren. Die meisten wissen gar nicht mehr, was das ist. Frag die Alten. Gogomobil, so sind kleine Autos, die kommen wieder, so 500er Fiat, ist so ein Nachbaumodell. Ja, zu stolz. Viele sind stolz und deshalb kann Gott einen nicht segnen. Unser Hochmut, dem Demütigen schenkt Gott Gnade, dem Demütigen schenkt er Segen. Ja, ich mach das nicht. Nein, 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 nein. Wie empfängt man den Segen? Durch die Salbung. Und die Salbung macht uns zu allen fähig. Paulus sagt, ich habe alles gelernt. Ich kann beides, haben und nicht haben, sein und nicht sein. Kannst du beides? Auch mal mit dem Esel reiten? Mit dem Fahrrad? Erst die Salbung macht uns kreativ, erfinderisch. Jesus musste zuerst gesalbt werden, bevor er Kranke heilen konnte, bevor er ein Segen war für seine Umgebung. Ohne Salbung handeln wir immer im Fleisch, so aus uns heraus. Und immer muss groß rauskommen alles. Ohne Salbung verwirklichen wir nur uns immer selbst. Ich, mein und mir und unser. Ohne Salbung dienen wir nur den Menschen und wollen den Menschen schön gefallen, schön ankommen. Weißt du, die Salbung befähigt dich, dass du glücklich bist. Das ist, was die Salbung befähigt. Der Segen befähigt, dass du ausgeglichen bist. Was braucht der Mensch, um zu leben? Was brauchst du, um glücklich zu sein? Ein Dach über dem Kopf, ein Schnitzel. Ein paar Schuhe, ein paar Klamotten und was du ganz besonders brauchst, Liebe, Geborgenheit, angenommen sein. Das ist, was der Mensch braucht. Er braucht nicht das Materielle. Und wir glauben, der Segen Gottes ist was Materielles. Zuerst einmal, der Segen Gottes ist nichts Materielles. Liebe. Weißt du, und du bist eine Persönlichkeit, du kannst was darstellen, wenn du weißt, ich unterstehe Gott, einer höheren Autorität. Ich werde von Gott geliebt, bin von Gott angenommen, ich bin von Gott gewollt, ich habe eine Existenzberechtigung wie dieser Spatz oder die Lilie dort. Der Segen Gottes ist es. Und der Segen Gottes fließt nicht zu den Hochmütigen. Der Segen Gottes fließt zu den Demütigen. Okay, was es auch immer heißt. Talente können nur unter der Salbung richtig eingesetzt werden, alles andere ist Protzen. Der Segen ist das Stärkste, was Gott uns zu bieten hat. Die stärkste Waffe im Kampf gegen den Teufel. Der Teufel wird nie den untersten Weg gehen. Aber der Gläubige, wenn es sein muss, kann er auf alle vier kriechen. Das kann er. Er kann mit Gottes Hilfe alles. Demütig sein. Und zwar jeden Tag neu. Wir müssen uns jeden Tag neu vor Gott demütigen und sagen, Herr, segne mich heute. Und Gott hat jeden Tag extra gesegnet, als er es selbst geschaffen und gearbeitet hat. Alles, was er gemacht hat, hat er immer gesegnet. Segen ist also, was reich macht, erfolgreich macht. Auf den baut man wieder weiter, auf das Gesegnete. Gott hat zuerst den ersten Tag Licht geschaffen, hat er das Licht gesegnet. Und ich segne das Licht und aus diesem Tag wurde dann der zweite Tag und dann hat er wieder was gemacht und wieder gesegnet. Er hat seine Arbeit gesegnet und fang an, mit deiner Arbeit zu wachsen. Billy Smith, der zu uns ab und zu mal kommt, ich habe ihn mal gefragt, sag mal, Bruder, wie bist du in den Heilungsdienst gekommen? Dann sagte er, weißt du, ich wollte schon immer für Kranke beten, aber kein Kranker kam zu mir, für den ich beten durfte und konnte. Und damals habe ich in einer Reifenfirma gearbeitet und wir haben Reifen montiert für die LKW-Fahrer, die nach Mexiko fuhren. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe immer über die Reifen gebetet, dass sie nicht platzen und dass die gut lange halten, bis sie wiederkommen und so weiter. Und mein Chef hat mich gelobt und alle Reifen, die ich montiert habe, die haben lange gehalten. Und die Leute waren zufrieden und die wollten nur von dem Herrn Smith, dass die Reifen montiert werden. Warum? Weil er, bevor die Reifen losfuhren, noch einen Segen gesprochen hat. Du solltest über alles, was du tust, mal einen Segen drüber sprechen. Die Sache mit dem Segen abschließen. Gott hat jeden Tag, was er machte, und das war Gott, er hätte es nicht nötig gehabt. Hätte sich sparen können, das alles. Aber nein, er hat den ersten Tag gesegnet, den zweiten Tag gesegnet, den dritten Tag gesegnet, den vierten Tag, den sechsten Tag, hat die Menschen gesegnet, die Tiere gesegnet, die Pflanzen gesegnet, er hat alles extra gesegnet. Wenn du etwas pflanzt, selbst wenn es auf dem Balkon was ist, segne deine Blumen, du wirst sehen, die werden nicht so schnell eingehen. Der Papst hat auf dem Berg der Bergpredigt, hat er wurden damals mehrere Olivenbäumchen gepflanzt und ein, der letzte Papst, Johannes der 23., und der hat ein Bäumchen besonders gesegnet, den er dort gepflanzt hat. Und dies, alle anderen Bäumchen sind eingegangen, nur dieses eine Bäumchen, das gesegnet wurde. Und ich sage euch, die Pflanzen verstehen mehr, als was ihr denkt. Wenn du zu einer Pflanze mit dem Segen Gottes kommst, ich unterhalte mich mit Kakteen, kannst du es gar nicht glauben. Also Franz von Assisi konnte sich mit Tieren unterhalten und ich kann mich mit Kaktus unterhalten, verstehst? Und ich sage, du alter, stachliger Kaktus, ich bin böse auf dich, du hast mich gestochen vorhin. Du, der wird ganz rot. Und dann sage ich, ja, nein, ich habe dich lieb. Und der läuft an oder der läuft ab. Und wie viel mehr, wenn du, weißt du, die Pflanze hat auch eine Seele, nicht unsere Seele, aber irgendeine. Und die Tiere haben auch. Und wenn du Tiere segnest, Menschen segnest, und ich kann mir vorstellen, so hat Daniel in der Löwengrube überlebt, der hat den Löwen gesagt, schon vom Weiten gesegnet. Segne diesen bissigen Hund vom Weiten und du wirst merken, wie harmonisch er plötzlich zu dir ist und liebevoll zu dir ist und sanft zu dir ist. Teste. Was ich dir sage, das kannst du testen, wenn es nicht klappt und sagst, danke, Bruder, du das hast dich geirrt. Aber ich weiß, wovon ich spreche. Selbst wenn ich so im Auto sitze und dann sehe ich eine Frau, die pucklig läuft oder was es auch immer ist, sich quält und dann sage ich, Herr, segne die Frau. Ich würde gerne aussteigen und die mitnehmen, aber ich habe andere Termine und so weiter. Aber segne sie. Du kannst Menschen segnen. Fang an, Umstände zu segnen. Fang den bösen Nachbar zu segnen, statt mit dem Besen dann nach oben zu klopfen. Und sag, Herr, segne den Nachbar. Ich weiß nicht, warum er so nervös ist. Warum er so die Musik laut aufnimmt. Vielleicht ist er schwerhörig, berühre seine Ohren. Herr, und so weiter. Fang an, deinen Nachbar, diesen bösen Nachbar zu segnen. Denn wir sind dazu da, den Segen zu empfangen und den Segen zu verbreiten. Ihr sollt ein Segen sein. Überall, wo du hinkommst, sollst du nicht warten, der Vater Abraham. Nein, jetzt bist du dran. Der Vater Abraham ist schon längst tot und verwest. Aber du bist dran. Und jetzt solltest du Segen verbreiten, wo du hinkommst. Herr, segne die Nachbarin, segne die Frau da an dem Schalter, segne meine Vorgesetzten. Das Mobbing hört auf in deinem Leben. Ich weiß, wie man es aufhört. Du kannst kämpfen natürlich und Ellenbogen benutzen. Aber du solltest nicht Ellenbogen benutzen, sondern du solltest den Segen benutzen, um die Leute umzukrempeln. Ich habe in Süddeutschland einen lieben Bruder gehabt, ich muss dann vorsichtig sein, dass ich nicht Namen nenne, der lebt noch. Der war im Gottesdienst, der kam zu spät und ging zu früh. Immer wenn ich Amen war und ich bin ihm nie begegnet, ich konnte ihm nie die Hand schütteln und ich hätte gern mit ihm gesprochen. Und ich spürte, der hat was gegen mich. Und vielleicht spürst du auch so, der hat was gegen dich oder gegen mich. Und ich konnte mir nicht so helfen. Und dann sagte der Herr zu mir, segne ihn. Aber Herr, da kommt doch nicht, wie soll ich segnen? Normalerweise, ich habe mir vorgestellt, ich kann nur jemanden segnen, wo ich die Hände auflege. Aber das habe ich nicht geschafft, der kam nicht zu mir. Und wenn er mich auf der Straße gesehen hat, hat er die andere Seite gewechselt. Das war furchtbar. Und war in meiner Gemeinde. Ich habe mich gefragt, warum kommt er? Vielleicht nur zum Kritisieren. Aber das hat er nicht getan, aber irgendwie hat er mich gemieden. Dann habe ich gesagt, mein Gott, ich soll ihn segnen. Dann habe ich genommen und ich konnte runtergehen von der Gemeinde, also unten im Versammlungssaal, und habe vorgestellt, der kommt jetzt nach vorne, kniet sich vor mir hin und ich lege ihm die Hände auf. Aber der war es nicht, nur im Geist. Wir sollen allen geistlichen Segen in allen Regionen erben. Und das habe ich eine ganze Woche, ich habe nichts anderes gebetet, ich habe gesagt, das ist mir so ein Übel. Der Mensch geht mir ständig aus dem Weg. Und jetzt kommt er runter und ich segne. Und ich segne jetzt den Bruder sowieso. Und Herr, mach Gutes in seinem Herzen. Du weißt, was da ist, nimm die ganze Bitterkeit. Ich habe ihn lieb, er ist mein Bruder. Wir werden im Himmel auch zusammen sein müssen. Segne ihn. Und dann nach einer Weile, und die Woche war eine harte Woche für mich. Verstehst du, ich segne ihn und ich sehe ihn nicht. Wenn du segnest, du siehst die Ergebnisse und die Resultate gar nicht. Segnen ist nicht sehen. Segnen ist etwas in der unsichtbaren Welt zu tun. Und so, und ich segne. Und jetzt laufe ich am Samstag über die Fußgängerzone, der kommt. Und ich sehe, jetzt wechselt er wahrscheinlich die Spur. Ich denke, ich wechsle auch die Spur. Ja, auch auf das. Und wir gehen aufeinander zu. Und was er macht, der breitet die Arme aus und sagt, Johannes, ich wollte schon immer mal dich in den Arm nehmen und drücken. Vorstellen. Und er sagt, und dann habe ich gesagt, weißt du, Bruder, ich habe die ganze Woche für dich gebetet. Weißt du, ich habe gespürt, mit mir stimmt was nicht, sagt er. Und ich wollte dich in den Arm nehmen und dich drücken. Darf ich dich drücken? Du siehst also, Segen ist die stärkste Waffe, die es überhaupt in diesem Universum gibt. Fang an zu segnen, weil Gott das gemacht hat, jeden Tag. Gott hat jeden Tag gesegnet. Segne deine Widersacher, segne deine Arbeitgeber, segne deine Geschäfte. Fang an, deine Geschäfte zu segnen. Wenn du eine Anzeige aufgibst, leg die Hand und sag jetzt, ich segne auch meine Predigten. Meine Predigten sind gesegnet. Und wenn ich Leuten schreibe, ich segne, bevor ich anklicke und losschicke, habe ich gesegnet, ein Gebet gesprochen. Herr, lass das, ich kenne die Leute nicht, ich weiß nicht, was deren Probleme sind. Aber du weißt die Lösung, du weißt die Antwort. Rede, wenigstens durch ein Wort, durch einen Satz, durch einen Gedanken, durch irgendeinen Impuls, durch irgendeinen Anstoß. Rede, Herr, segne. Fang an zu segnen. Und du wirst verblüfft sein, wie dein Leben sich plötzlich umdreht. Um 180 Grad. Und dann, statt dass die Leute weglaufen, kommen sie dann her. Oder fragen dich und sonst was. Segne jeden Tag. Und der Gesegnete bleibt gesegnet. Egal wie die Umstände sind, oder die Zeiten, oder wie das Äußere ist, der Segen bleibt. Der Segen ist unzerstörbar, weil es von Gott kommt. Wenn du im Fleisch segnest, weißt du, ist es ein Ding, im Fleisch zu segnen oder im Geist zu segnen? Im Geist zu segnen ist, wenn es dir stinkt. Nein, das kann ich. Also nein, ich segne 1000 andere Leute, aber den oder die nicht. Oh, der Herr sagt, nein, gerade die. Wenn du die gesegnet hast, dann hast du auch die anderen gesegnet. Dann kriegen auch die anderen was und so weiter. Und dann wirkst bei den anderen auch was. Wenn du diese Person, die dir am schwierigsten ist, das ist im Geist segnen. Die Leichten, die musst nicht segnen, die sind schon gesegnet. Aber die Schwierigsten, die schwierigsten Kerle, das schwierigste Kind, dass meine Geschwister gläubig sind, verdanke ich meiner Mutter. Meine Mutter war ein bisschen einfältig, in aller Liebe, Gott segne sie, sie ist im Himmel. Aber meine Geschwister, bevor sie in die Schule gingen, haben sich immer hingekniet mit den Schulranzen. Und es war so schön zu sehen, da war der Lappen draußen mit Schiefertafeln. Sie haben sich gebeugt und meine Mutter hat allen die Hände aufgelegt. Und einfach, das ging ganz schnell, ruckzuck wie Fließband. 8 Kinder, also ich war schon nicht mehr zu Hause. Aber gesegnet, alles Gute gewünscht für den Tag. Und viel Weisheit und so weiter, der Nächste gleich. Und da kam es bis zum Letzten. Und dann sind sie ab. Und die sind mit Segen in die Schule gegangen, mit Segen ins Leben gegangen. Fang an zu segnen, auch Gesundheit. Und ich sage es auch den Eheleuten, weißt du, das ist mein Rat, fang an, deine Frau zu segnen oder deinen Mann zu segnen. Kinder Gottes sollen sich gegenseitig segnen. Dazu sind wir berufen, du sollst den Segen ererben und ein Segen sein. Und du wirst sehen, was für Wunder durch das Segen wirkt. Also wir werden die Tage des Segens, herrliche Tage haben. Segen ist etwas Unbegreifliches, was die Welt nicht versteht. Brauchen wir denen nicht erklären. Die werden es nicht fassen. Es ist etwas Übernatürliches, von oben geschenkt. Und das ist erst, was uns von Sorgen frei macht, von Schwierigkeiten frei macht, von Engpässen frei macht. Und das Schöne dabei war, immer auch in meiner Familie, meine Kinder, selbst wenn sie in den Kindergarten gingen, auch für den Kindergarten brauchen sie den Segen Gottes. Die Kinder brauchen den Segen Gottes. Die wachsen in einer heidnischen, gottlosen, dahingegebenen Welt und ohne den Segen Gottes sind sie schutzlos. Da fehlt alles. Deshalb, wir können nicht genug segnen. Segne dein Kind einfach und segnen hat etwas mit Berühren zu tun. Segnen heißt belegen. Ich muss berühren. Deshalb, wenn Leute sagen, segne mich, ich kann für dich beten am Telefon, aber um dich richtig zu segnen, muss ich dich wenigstens anfassen. Körperkontakt. Und das ist nötig, dieser Körperkontakt. Aber du kannst im Geist schon vorstellen, ich segne, ich segne, ich segne, ich segne, ich segne, ich segne, ich segne. Und immer wieder, wenn du sagst, ich segne und irgendwann funkt's. Wovon man viel spricht, das kommt. Segen hat eine sehr starke verändernde Wirkung. Von Minus und Plus. Und zuerst, bevor der gesegnet wird, wirst du zuerst mal gesegnet. Wirst du verändert. Wir glauben, weißt du, die Leute glauben, Gott hat mein Gebet erhört. Gott hört keine Gebete als solches. Weißt du, Gott verändert mich zuerst so massiv, dass ich eine ganz andere Sicht bekomme, eine ganz andere Einstellung bekomme zu dieser Person, dass ich diese Person, ich freue mich, wenn ich die schon sehe und so weiter. Gott verändert mich. Und dann kann ich auf der Sache ganz anders zugehen. Oder geht dann, wenn Gott mich berührt hat, wenn Gott mir begegnet ist und eigentlich die ganze Gebetserhörung für die anderen, die gibt's nicht, sondern du bekommst eine ganz andere Einstellung für sie und gehst auf sie zu und sagst, guten Tag, Herr Meier. Oder begrüßt dann so freundlich. Der Segen ist, was die Unterschiede ausmacht. Psalm 84. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Sie gehen durch das Jammertal und machen daselbst oder graben daselbst Brunnen. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten. Die gehen durchs Jammertal. Das Leben ist Jammertal. Lass mich das einfach sagen. Das ist zum Heulen, was du siehst. Aber überall grabst du in der Wüste Brunnen. Wohl der Stadt und wohl dem Land und wohl der Familie, wohl den Menschen, wohl der Gemeinde, wo den Herrn so als ihre Stärke haben. Wohl dem, der den Segen Gottes angeschlossen ist, genauso wie an Strom angeschlossen ist. Ans Netzwerk, ans E-Werk. Dieser göttliche Gnadenstrom. Wie kriege ich diesen Segen? Und zuerst einmal die Beziehung zu Gott herstellen. Bevor du jemanden segnest, musst du zuerst mal von Gott gesegnet werden. Und der Segen geht vom Höheren zum Niedrigeren und nie von Niedrigeren zum Höheren. Also du musst, wenn du segnen möchtest, musst du zuerst mal einen geistlichen Stand haben, der unsichtbaren Welt. Du sollst mit allerlei geistlichen Segen habe ich gelesen, im Epheserbrief, in geistlichen Regionen gesegnet werden. Der Segen geht immer vom Höheren zum Niedrigen. Eine Frau kann nicht für ihren Mann beten. Ein Kind kann nicht für die Eltern beten. Da ist genauso wenig, wie du das Wasser von unten nach oben fließen siehst, höchstens eine Fontäne. Der Segen geht immer von oberen zum Niedrigen. Gott, Priester, König, Vater, Mutter, Kinder. Und zuerst musst du in Gott ganz stark sein. Du musst zuerst mal ein Priester Gottes sein. Wir sind das königliche Priestertum nach der Heiligen Schrift. Und solange wir das nicht sind, brauchen wir nicht segnen. Ich segne dich. Nein, du musst erst mal König in Christus werden. Du musst erst mal ein Priester in Christus werden. Und das ist geistlicher Segen. Das andere ist fleischlicher Segen. Ich möchte gerne. Zuerst musst du eine Autorität in der unsichtbaren Welt sein. Zuerst musst du bekannt sein im Himmel. Und der Himmel muss dich ernst nehmen. Und dich kennen. Wer bist du eigentlich? Und du sollst den Segen ererben und ein Segen sein. Nur wenn du was geerbt hast, kannst du was weitergeben. Nicht was gelernt. Lernen kannst du viel. Wie heile ich Kranke, wie bete ich in Zungen und kannst alle mögliche Zeug, wie weiß sage ich. Du kannst alles lernen, aber es muss dir alles von oben gegeben werden. Lernen kannst du nicht. So, wie funktioniert das? Was löst den Segen aus? Der Segen Gottes wirkt so etwas wie Medizin. Du musst einnehmen. Zuerst mal einnehmen, so eine Kur machen. Und die Medizin hat eine große Heilkraft, wenn sie eingenommen wird, richtig auch verarbeitet wird innen drin. Wie wirkt der Segen Gottes? Zuerst einmal ein paar Gedanken ganz schnell. Der Zehnte, finanziell. Wenn jemand finanziell gesegnet werden möchte, ich weiß nicht, vielleicht sind die meisten finanziell gesegnet, aber wenn jemand finanziell gesegnet werden möchte, bring den Zehnten. Zuerst einmal beteilige Gott an deinem Leben. Beteilige Gott an deiner Arbeit, beteilige Gott an deiner Kraft, beteilige Gott an deiner Gesundheit. Und der Zehnte nach Maleachi Kapitel 3, öffne die Fenster des Himmels. Und das ist das Geheimnis des Segens, ein offener Himmel. Wohin gebe ich meinen Zehnten? Gut, dass du fragst. Abraham hat den Zehnten zu Melchisedek gebracht, dem Priester Gottes. Du sollst den Zehnten in sein Kornhaus bringen, da wo du isst, wo du geistliche Speise bekommst, sein Kornhaus, egal was es ist. Das ist die Gemeinde. Der Zehnte ist nichts für Missionswerke, für humanitäre Hilfe oder für Rumänien oder Russland oder sonst wohin. Der Zehnte ist da, wo der Wille Gottes verkündigt wird, das gehört der Zehnte hin. Die meisten Leute sagen nicht, ich zahle Zehnten. Die Frage ist, zahlst du auch den Zehnten richtig, dort wo es hingehört? Du wirst gesegnet werden, aber du bringst dein Segen in ungesegnete Zustände oder in ungesegnete Umfeld. Der Zehnte gehört ins Reich Gottes. Mein Kornhaus soll Brot die Fülle haben. Du wunderst dich, dass nichts zurückkommt, kein Feedback gibt, weil es nicht am richtigen Platz ist. Da, wo Gottes Reichtum lagert, wo Gott verheißen hat, Fülle und Wohlstand und so weiter, wo Zeichen und Wunder geschieht, wo Gott gegenwärtig ist, wo Gott zu Menschen spricht, dort gehört der Zehnte. Das andere sind Almosen. Da soll die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Alles was und Opfer ist alles, was über den Zehnten hinausgeht. Der Zehnte ist berechenbar, 10%. Egal, von 10 Eier, ein Ei für den Priester. Ganz einfach. Ich habe 3 Jahre Hebräisch bei einem Rabbi gehabt in Stuttgart und es war interessant, wie die Juden kamen und da brachten sie ihre Ernte, Naturalien vorwiegend, und sagen, das ist unser Zehnter. Haben sie einen Priester abgegeben, der Priester hat gesagt, gesegnet seist du. Naturalien. Und andere haben Finanzen dann gebracht, aber der lebte davon, so der Rabbiner. Es ist schön gewesen zu sehen, wie die Leute einfach ihm unterstützt haben mit dem Zehnten. Bringt meinen Zehnten ganz in mein Kornhaus. Und zwar ist es interessant, dann fragt auch der Petrus den Ananias und Saphira, habt ihr wirklich so teuer verkauft? Das war noch unter dem Zehnten. Und Opfer ist alles, was darüber hinausgeht. Zehnter ist, Gott an seinen Finanzen zu beteiligen. Das ist alles. Und dann Psalm 126. Wie werde ich gesegnet? Ich war geschockt über, wir sitzen da am Traualtar, der Pastor, der uns traut, und dann liest er die Bibelstelle aus Psalm 126, war geschockt. Er hat gesagt, Bruder, wie konntest du so ein schwieriges, kompliziertes, komisches Bibelwort für uns Eheleute, Heidi und mich, auszusuchen? Und weißt du, was er ausgesucht hat? Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Die mit Tränen sehen, da habe ich gesagt, Mensch, meine Ehe wird ein Geheule sein. Und ich werde nur gesegnet sein, wenn ich richtig plärre. Und so habe ich mir ausgemalt, das wird unsere Ehe sein, die mit Tränen sehen. Und wenn du die Lutherbibel so liest, wirst du es auch so erleben. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich nicht nur bei der Lutherbibel hängen geblieben bin, da lese ich im Englischen, da habe ich gedacht, ich möchte wissen, wie mein Trautext dort heißt, im Englischen, in der Amplified Bible, liebe Bibel. Und dann heißt es, die zu Zeiten der Not sehen, werden mit Freuden ernten. Ganz anders als du mit Tränen und Plärren. Zu Zeiten der Not. Also wenn du den Segen Gottes haben möchtest, musst du in Zeiten der Not etwas tun. Du hast nichts, du gibst. Und du wirst Wunder erleben. Und ich habe schon so viele Wunder gehört, ich könnte da auflisten, selber schon erlebt, meine eigene Frau, da ist Opfer aufgenommen und meine Frau rechnet da gar nicht so großzügig. Und in dem Fall jetzt, und da wird Kollekte aufgenommen, die sind vom Richard Wurmbrand so berührt, oder ist so berührt und gibt die letzten 20 Mark, die wir hatten, gibt dem Richard da in Kollekte. Und ich sage, Heidi, wir müssen noch nach Hause. Dann sagt, ich habe alles geopfert. Und dann stehst du da. Und ich stehe da, wir haben alles geopfert, was wir gerade dabei hatten, und wir hatten nichts mehr. Und es musste noch reichen sollen für eine ganze Weile. Und was passiert? Am Ausgang kommt jemand, wir haben sehr 20 Mark geopfert, und jemand gibt 200 Mark. Und sagt, Horch, ich wollte schon euch immer geben, aber das nimmst mit, das ist für dich und nur für dich. Das ist nicht für die Gemeinde, das ist für dich. Du siehst, also wenn du Gott was gibst in Zeiten der Not und nicht kleinkariert bist, die meisten werden nicht gesegnet, weil sie kleinkariert sind. Spießbürgerlich. Oh, dann hat er nichts mehr. Nein, Gott wird für dich sorgen. Die in Zeiten der Not etwas unternehmen, etwas machen, die werden gesegnet. In Zeiten der Not. Nicht, wenn es dir gut geht, sondern wenn es dir dreckig geht. Zeiten des Mangels. Sich nicht abhalten lassen. In Hesekiel 36, Vers 11, so spricht der Herr, ich will euch mehr Gutes tun als je zuvor und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Das ist das Geheimnis des Segens. Ich will euch mehr Gutes tun als je zuvor. Ich glaubte dran. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Segen ist ein Geschenk, ein Wirken Gottes, ein Werk Gottes, der Segen. Ich würde heute nicht hier stehen, wenn ich nicht gesegnet worden bin. Als Junge, so vielleicht 8, 9 Jahre alt, schätze ich, dass ich so war. Ich war schon vielleicht in der Schule, aber noch nicht, dass ich viel wusste damals zu der Zeit. Mein Ur-Ur-Opa war so Stundist, so ein Wanderprediger. Und er lag im Sterben, war krank. Und dann habe ich den Opa besucht oder Ur-Opa besucht. Dann sagt mein Ur-Opa plötzlich, Johannes, komm schnell her. Und ich soll die Tür zuschließen. Komisch, naja, Opa will es vielleicht, ist es okay. Vielleicht will er mir was sagen. Dann sagt, komm ein bisschen näher. Und dann komme ich ein bisschen näher und sage, bück dich. Und dann bücke ich mich und er legt die Hand und er hat irgendwas gemurmelt. Ich habe nicht verstanden, was er gemurmelt hat. Ist mir auch egal, was er gemurmelt hat. Aber später, wo ich Kind Gottes geworden bin, habe ich gewusst, der Opa hat mich gesegnet. Hat mich gesegnet mit dem Segen Gottes, mich mit dem Segen Gottes belegt. Und ich bin Diener Gottes geworden, dank des Segens von Opa. Segne, wenn du irgendwo hinkommst, dein Enkel oder dein Mädel oder und so weiter. Selbst wenn du in eine Familie hineinkommst, wo die Leute nicht an Gott glauben. Wir sind berufen vom Herrn, Menschen zu segnen. Und ich habe damals nicht verstanden, was der gute Opa da gemurmelt hat. Ist auch gar nicht wichtig, Gott hat es verstanden. Gott hat es gehört und Gott hat es beantwortet. Und dann bin ich Christ geworden. Bin Diener Gottes geworden. Meine ganze Familie ist nachher später gerettet worden. Also, die waren alle gar nicht gläubig. Aber der Opa hat es durchgehalten. Hat gebetet und gesegnet, seine Kinder gesegnet. Alle 9 seiner Kinder, die hatten nicht gesehen, dass eines seiner Kinder sich bekehrte. Und ich war sein ältester Urenkel. Und mich hat er da vorgenommen. Und gesegnet. Und seine Kinder sind nicht gesegnet worden. Aber er hat immer wieder hochgehalten. Ich und mein Haus, wir werden gerettet werden. Wir werden selig werden. Und wir werden gläubig. Und heute sind alle von Opa seiner Linie, oder Opa seiner Linie, sind alles Kinder Gottes. Die einen in Sibirien und die anderen in Westdeutschland. Oder hier in Deutschland. Der Segen rettet Häuser. Der Segen bekehrt Menschen. Der Segen verändert Menschen. Der Segen Gottes. Beleg sie mit dem Segen Gottes. Da sind sie belegt. Bitte um das Gesegnete. Um das muss man bitten. Herr, ich segne diesen Buben oder dieses Mädchen. Am Sonntag werde ich meine 10. Enkelin segnen. Fahre von hier. Ich sage hier Amen und dann fliege ich nach Süddeutschland. Dort trifft sich die Familie und das 10. Enkelchen, Mädchen, Maya. Die wird gesegnet. Freut mich. Ich habe meine Kinder oder meine Enkelkinder, fast alle, ich habe meine Kinder sowieso, aber meine Enkelkinder zum großen Teil auch gesegnet. Das ist für mich ein Vorrecht, segnen zu dürfen. Einfach in die Hand Gottes zu legen. Und wer gesegnet ist, ist von Gott belegt. Wer gesegnet ist, von Gott belegt. Und deshalb, wir sollten Segensträger sein und einfach Menschen mit Gott belegen. Bitte um das Gesegnete. Und ich denke, du solltest um das Gesegnete bitten. Damit du Gott beteiligst an deinen Lasten, deine Gesundheit, deine Finanzen, deine Pläne, deine Entwicklung, deine Gesundheit. Beteilige Gott und bitte um das Gesegnete. Bitte um gesegnete Ruhe. Das brauchst du. Bitte Gott um gesegnete Ruhe. Weißt du, du kannst schlafen, aber das ist nicht das Richtige. Du brauchst um eine gesegnete Ruhe, dass der Herr dir im Schlaf was schenken kann. Im Schlaf dich richtig entspannst, dass du dich richtig entspannen kannst. Bitte um eine gesegnete Zeit. Weißt du, wenn deine Zeit nicht gesegnet ist, dann hetzt du und hetzt du und hetzt du und hetzt du. Und wenn du deine Zeit gesegnet ist, dann hast du viel Zeit. Viel Zeit für dich und andere und Gott. Bitte um eine gesegnete Umwelt und ein gesegnetes Umfeld, gesegnete Umstände. Bitte um gesegnete Hände. Herr, lass meine Hände gesegnet sein. Gesegnete Arbeit. Gesegnete Erlebnisse oder Erfahrungen. Weißt du, man erlebt so viel Negatives. Die meisten Erfahrungen, die du machst, sind alle nicht gesegnet. Bitte, Herr, schick mir nur gesegnete Erlebnisse, gesegnete Erfahrungen. Ich erwarte gesegnete Erfahrungen. Segnen heißt vom lateinischen Signare einfach mit einem Zeichen versehen. Signieren. Unterschreiben. In Sprüche 16, Vers 1 heißt es, der Mensch entwirft die Pläne im Herzen, doch vom Herrn kommt die Antwort auf der Zunge. Die Pläne werden im Herzen entworfen, doch der Segen kommt vom Herrn, von oben. Dieses Worte, die du aussprechen sollst. Und weiter in Sprüche 16 heißt, jeder meint sein Verhalten sei fehlerfrei, doch der Herr prüft die Geister. Befiehl dem Herrn dein Tun an, so werden deine Pläne gelingen. Verstehst? Deine Pläne segnen. Du kannst sagen, ich möchte eine neue Wohnung, ich richte die Wohnung so und so ein. Lass Gott den Segen geben. Ich habe schon erlebt, und ich komme gerne, wenn Leute eine neue Wohnung mieten, ich segne die Wohnung, so wie Katholiken. Ich segne die Wohnung, ich segne den Eingang. Und ich habe schon festgestellt, weißt du, Leute, wenn sie in einer ungesegneten Wohnung wohnen, wo vielleicht jemand so Selbstmord begangen hat, wo böse Geister gehaust haben und Spötter gehaust haben, wandelt nicht im Rat oder geht nicht auf den Weg der Spötter und so weiter. Ich habe festgestellt, nicht einmal eine Kerze brennt gerade, obwohl kein Wind da ist. Da hat die flackert und so weiter. Dämonen sind da. Wenn die Kerze nicht aushält und still ist und obwohl kein Wind ist, wenn Wind da ist, ist es ja was anderes. Aber, und ich habe erlebt, und dann beten wir und dann segnen wir, da kann's Fenster aufmachen und die Kerze geht nicht aus. Ein guter Geist. Und es ist so wichtig, dass in deiner Wohnung ein guter, gesegneter Geist ist. Deine Wohnung soll eine Oase sein, eine Zufluchtsstätte, eine Festung, ein Haus, nicht nur dein Haus, sondern Haus Gottes. Da, wo du wohnst, sollte Haus Gottes sein. So, befiehl dem Herrn dein Tun an, so werden deine Pläne gelingen. Der Vers in Sprüche 16. Des Menschen Herz plant seinen Weg, doch der Herr lenkt die Schritte. Du sollst vom Herrn gelenkt werden. Das ist Segen, wenn Gott dich lenkt und steuert. Weißt du, wem du wirklich gehörst? Paulus sagt im 1. Korinther 7,23, um einen teuren Preis seid ihr erkauft und macht euch nicht zu Sklaven der Menschen. Wenn du nicht unter dem Segen Gottes bist, bist du ein Sklave der Menschen. Und du kannst entweder nur unter dem Segen Gottes sein oder unter dem Joch der Menschen, diesem fremden Joch. Du bist zu einem teuren Preis erkauft, macht euch nicht zu Sklaven. Weißt du, wem du gehörst? Wem du dienen sollst, wessen Eigentum du bist, wenn du Gottes Eigentum bist. So, verherrlicht Gott an eurem Leib, 1. Korinther 6, Vers 20. Kann dein Körper Gott verherrlichen? Verherrlicht Gott an eurem Leib, durch deine Worte, durch deine Gaben, durch deine Taten, dein Benehmen, ein gesegnetes Benehmen an den Tag legen, einfach gesegnet sein überall. Viele führen ein armseliges Leben, weil das Wichtigste fehlt, der Segen Gottes. Du musst nicht reich sein. In der Tolstoi, glaube ich, dass es Tolstoi ist, der erzählt eine kleine Geschichte. Und da ist ein Zar, ein russischer König, der ist krank und niedergeschlagen, Depression und ein bisschen verrückt, schizophren. Und dann sagen ihm die Weisen, hör mal, die hilft nur eines, das Hemd eines glücklichen Menschen. Und jetzt gibt er den Befehl aus, in seinem ganzen großen russischen Reich jemanden zu finden, wer glücklich ist. Und überall, wo er hinkommt, zuerst mal bei den Großen, die sind nicht glücklich, dann fragen sie, sind sie wirklich glücklich? Nein. Dann fragen sie alle möglichen Leute, sind sie glücklich? Und die Amtsleute von diesem Zaren sind fast alle unglücklich, weil sie niemanden finden, und die können ihrem König nicht helfen, der König wird kränker und kränker und kränker, weil sie niemanden finden, der glücklich ist. Und schließlich irgendwo ganz weit im Wald, im Gebirge, finden sie eine Hütte, und da ist ein Mann mit zerlumptem Hemd, durchlöchertes Hemd, hat nicht viel anzuziehen und so weiter, sehr ärmlich. Fragt er, sind Sie glücklich? Ja, sagt er, ich bin glücklich, ich habe alles, was ich brauche, ich habe meinen Gott im Himmel und bin gesegnet, bin glücklich. Sagt er, ich möchte Ihr Hemd haben. Sie kriegen 1000 Hemden, aber ich möchte Ihr Hemd haben. Der König braucht es. Ach, weißt du, das hat mich schon an dieses Hemd gewohnt. Ist nichts Besonderes, sind lauter Fetzen, lauter Löcher und so weiter. Nein, wir wollen Ihr Hemd haben und so weiter. Und dann hat er sein Hemd gegeben, hat ein paar neue, gute Hemden, gute Kleider bekommen und ist abgefahren. Diese Leute sind abgefahren. Und nach einer Weile sagte er, nein, in diesen Hemden bin ich nicht glücklich. Ich will wieder mein altes, zerlumptes Hemd haben, denn da war ich glücklich. Da war ich glücklich. Weißt du, Kleider machen Leute, nein, der Segen Gottes macht glücklich. Gesund, der Segen Gottes. Am Segen Gottes ist alles gelegen. Gott zeigt uns, wie wir reich werden sollen, wie wir stark werden sollen, wie wir gerecht werden sollen, wie wir gesegnet sein können, indem wir anfangen, Gott allein zu dienen. Wofür lebst du? Das ist meine große Frage. Wem willst du wohlgefallen? Von wem willst du den Zahltag, den Lohn haben, den Segen? Wohl den Menschen, die Gott gefallen. In 2. Korinther Kapitel 4, Vers 8 bis 10, da heißt es, von allen Seiten werden wir in die Enge getrieben und finden doch noch Raum. Wir wissen weder ein noch aus und verzweifeln doch nicht. Das ist der Segen Gottes. Wir werden in die Enge getrieben und wir verzweifeln doch nicht. Wir werden gehetzt und sind doch nicht verlassen. Wir werden niedergestreckt und wir werden doch nicht vernichtet. Wir tragen die Unsterblichkeit in uns oder mit uns. Also von allen Seiten bedrängt. Wenn du gesegnet bist, macht das alles gar nichts aus. Menschen Gottes sind starke Menschen, unschlagbare Menschen. Die kommen immer wieder auf die Beine. Der Segen Gottes bringt sie immer wieder nach oben. Menschen Gottes bringen alles fertig, sind zu allem fähig, flexibel, beweglich. Wenn wir Gott so recht gefallen, dieses verborgene Leben in Gott haben, ich kann alles, sagt Paulus. Ich bin reich in Gott. Was fehlt dir heute Abend? Was brauchst du heute? Weißt du, schau nicht auf Menschen, was die haben, sondern was fehlt dir heute, um glücklich zu sein. Könnte man dein Hemd abkaufen für den Zaren? Bist du einer der Glücklichen? Es wurde ein Millionär einmal gefragt zu seinem 70. Geburtstag, einer der super, 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 super Reichsten. Sagen Sie mal, Sie haben ja doch alles, Sie können sich jeden Wunsch leisten, Sie müssen doch glücklich sein. Sagte, wissen Sie, wenn ich 11 Tage in meinem Leben, in diesen 70 Jahren oder über 70 Jahren glücklich war, war es viel. Oder zufrieden. Der Segen Gottes macht zufrieden und glücklich, macht dankbar. Und der Segen Gottes wirkt sich in Dankbarkeit aus, indem ich für alles, alle Zeit Dankeschön sagen kann. Wer Gott richtig von Herzen dient, kriegt immer mehr Grund zum Danken. Bei Gott wirst du entlohnt und entschädigt für alles. Das ist der Segen Gottes. Und ich lade dich ein, lass dich von Gott segnen. Von nächsthöherem. Gewiss, ich segne die Menschen und lege den Menschen die Hände auf und bete für die Menschen. Das ist eine Sache. Aber du kannst auch zum königlichen Priestertum gehören. Und du kannst auch den Segen ererben. Und dann gehst du nach Hause und dann segnest du deine Lieben. Und wenn die anderen noch nicht so weit sind, dann kannst du das segnen. Ich werde nie vergessen, wir hatten eine Kinderfreizeit, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und in dieser Kinderfreizeit bekam der Junge und das Mädel die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Beter und Zungen waren so happy. Aber dann kommen sie, unser Papa hat MS, Multiple Sklerose. Und er liegt im Bett und da sind 4, 5 Kinder. Und diese beiden, die empfangen den Heiligen Geist. Und dann kommen sie nach Hause, Kinder. Ich muss vorstellen, 10 vielleicht und 9 oder 11 Jahre, also so dazwischen, irgendwo, kommen nach Hause und sagt, Papa, leg dich mal hin. Das Mädel an einem End und der Junge am anderen End. Und sie haben für ihren Papa gebetet, so voll Power, so voll Kraft. Du sagst, und so jetzt, Papa, jetzt stehst du auf im Namen Jesu. Und der Papa ist aufgestanden und kam regelmäßig in meinen Gottesdienst, viele, viele Jahre. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder sind einfältig. Wir haben die Gabe Gottes empfangen, den Segen empfangen. Der Segen ist nicht zum Verbraten da, der Segen ist zum Segnen da. Und wenn du zu Hause einen Vater, eine Mutter hast, die MS hat und im Bett liegt, dann bist du beauftragt, mit Gesundheit zu segnen. Mit Kraft zu segnen. Und so jetzt, Papa, stehst auf. Und muss segnen. Der Papa muss gehorchen. Im Namen Jesu. Aber dann nachher, der Papa hat die Kinder in den Gottesdienst gefahren. Der Papa hat ihnen mehr Informationen über Gott vermittelt und so weiter. Weißt du, dann dient der Vater. Aber zuerst einmal, wir müssen einen Anstoß geben. Und der Segen ist immer ein Anstoß, zu Gott zu kommen. Fang an zu segnen. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich mit Leuten rede oder so, darf ich noch ein Gebet mit ihnen sprechen. Ja. Weißt du, das wehren die Leute nie ab, ein Gebet zu sprechen. Wenn ich ihnen sage, du brauchst Jesus, dann schreien sie. Die wollen noch nicht in den Himmel. Aber wenn du sagst, darf ich mit ihnen beten? Und dann musst du gar nicht, weißt, dann nehme ich sie an der Hand und dann segne ich einfach und leg diese segnende Hand und sag, Herr, segne. Und dann warte ich ab. Und das andere macht der liebe Gott. Du musst die Resultate Gott überlassen. Segen ist, dass du jemanden nur belegst, belastest. Der Teufel macht, dass jemand besetzt wird. Von negativen Geister, Gespenster, Aberglauben und Unglauben und Spuk und dergleichen. Du belegst die Menschen mit guten Sachen, mit Gesundheit, mit Frieden. Und wir sollten eine Ausstrahlung haben, eine Ausstrahlung des Friedens. Die Berliner Morgenpost hat über mich mal geschrieben, dass sie ganz vor 20 Jahren, und ich habe auf dem Breitscheidplatz gepredigt, auf den Leuten in die Augen geguckt und habe gesagt, Gott liebt dich, Gott ist für dich, Gott mag dich und Gott unterstützt dich. Und manchmal haben wir auf der Straße sogar noch gebetet und hingekniet. Das konnten die gar nicht fassen, dass man in Berlin auf dem Breitscheidplatz sich hinkniet und betet. Und ich brauche keine Kirche, um Gott zu dienen. Um ein Segen zu sein, brauchst du keine Kirche. Brauchst auch keine Bibelschule und brauchst auch keinen Titel. Brauchst gar nichts. Das kann jeder, der voll Heiligen Geistes ist. Und dann schrieb sie, Pastor Matthäus mit seinen stechenden Augen. Blauen, stechenden Augen. Ja, strahl den Segen aus, deine Augen. Wenn deine Augen klar sind, ist dein Leben klar. Kannst du den Leuten in die Augen gucken? Der Hund, wenn der Hund dir begegnet, ein fremder Hund auf der Straße, guck mal, wo der hinschaut. Er guckt immer in die Augen. Wenn deine Augen klar sind, Und du kannst nur ein Segen sein und den Leuten etwas weitergeben, wenn du klar geworden bist mit Gott, im Einklang mit Gott bist, in Harmonie mit Gott bist. Eine Geschichte, und damit bin ich so langsam am Schluss. Petrus und Johannes gehen zur Gebetsstunde in der Apostelgeschichte. Gehen zur Gebetsstunde, die sind schon jahrelang vorbeigegangen. Die kannten diesen komischen Mann, der 38 Jahre bettelte. Jesus hat ihn sogar gesehen und Jesus hat den Mann nicht geheilt. Ich frage mich manchmal, Herr Jesus, hast du den Menschen nicht gesehen dort an der Tempel, an der Haupttür, am Portal? Der saß schon immer dort. Warum hast du den nicht geheilt? Der Herr Jesus hat diese Heilung aufbewahrt für Petrus und Johannes. Und die haben auch nicht geheilt sofort und die konnten nicht sofort heilen. Und du kannst manchmal nicht sofort den Menschen dienen. Zuerst muss bei dir einiges passieren. Zuerst muss bei dir einiges passieren, dann kannst du erst den Menschen dienen. Und weißt du, was vorher bei Petrus passiert ist? Er weinte bitterlich über sich selbst, was er für ein komischer Mensch ist. Ich kenne ihn nicht, verflucht sich sogar selber, den Herrn verratet und so weiter. Er musste zuerst seine eigene Unzulänglichkeit erfahren und erleben. Und dann sagte der Mann, schau mich an. Und schaut ihn in die Augen. Lies mal, wie exakt, so typisch amerikanisch natürlich. Schau mich an. Und er stellte ihn auf die Beine. Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich dir gebe, im Namen Jesus, steh auf und wandle. Weißt du, wir brauchen kein Gold und kein Silber. Wir haben Jesus. Und wir sollten Jesus den Segen weitergeben. Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, steh auf. Aber zuerst einmal war er selber clean. Selber rein. Selber in Ordnung mit Gott. Zuerst ist er selbst zerbrochen, gescheitert über sich selbst. Und jetzt kann er alles Gott zutrauen, dass der auch auf die Beine kommt und läuft und springt. Und Petrus, diese Heilung hat mehr bewirkt als die Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten bei 120. Nur die eine Heilung. Und ich sage dir, wenn hier mal in Berlin einer so geheilt wird, jemand, der an der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche irgendwo bettelt oder irgendwo am Alexanderplatz, wenn der aufsteht, dieser Bettler, und geheilt wird, und du den Segen Gottes bringst und sagst, Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, gebe ich dir. Wir müssen etwas haben, bevor wir was geben. Wer nichts hat, kann auch nichts geben. Wer nichts ist, der kann auch nichts sein. Deshalb, wir müssen zuerst selbst gesegnet sein. Selbst geheilt. Selbst zubereitet. Selbst gereift. Und selbst klare Augen haben. Klare Seele haben. Klares Herz haben. Klare Gedanken. Dann passieren Wunder. Lass uns aufstehen und wir erwarten die Wunder Gottes heute. Vater, ich danke dir, dass du deinen Kindern den Segen verheißen hast, und zwar in Hülle und Fülle. Herr, wir sollen vom Segen eingehüllt werden, von diesem Mantel des Segens. Jeder Einzelne soll umgehüllt werden. Herr, da soll kein Ungesegneter da sein. Wir sollen königliches Priestertum sein. Und das ist unsere hohe Berufung, Herr Jesus. Und wir möchten dorthin kommen, dass auch wir sagen können, Gold und Silber habe ich nicht, brauche auch gar nicht. Aber was wir haben Jesus. Wir haben den Namen Jesus, den kennen wir so gut. Und wir sind bereit, für diesen Namen sogar zu leiden, wie jener Petrus und Johannes, ausgepeitscht zu werden, bedroht zu werden. Herr, mach uns Jesus groß heute. Und der Gesegnete ist gesegnet. Und dein Wort sagt, halt dich an den Gesegneten, du bleibst gesegnet. Heiland, genau das ist, was wir wollen. Uns an dir halten, dem Gesegneten Gottes, auf dem das Wohlgefallen des Herrn, des Vaters ruht. An dem wollen wir uns halten, an Jesus. Und dann können wir die Welt beschenken. Und dann können wir der Welt dienen. Dann können wir Segensspuren zurücklassen, wo wir auch immer hinkommen. O Herr, dein Name sei gelobt und gepriesen. Amen.